Da war ich mit dem Moped im Hinterland unterwegs und mir kam jemand entgegen, der mir zu verstehen gegeben hat, dass ich hier nicht willkommen bin. Also eigentlich haben wir uns voneinander wegbewegt. Da war ich aber sehr langsam und habe noch hier und da ein paar Aufnahmen gemacht und irgendwann kam er aber wieder zurück. Und dann wurde er richtig böse, dass ich immer noch da bin. Und also er hat auch gesagt, verschwinde, weißer Teufel. Und dann war ich gerade dabei, meine Kamera zu verstauen und bin dafür auf die Knie gegangen. Und er hatte einen ziemlich großen Stein genommen und stand über mir und hatte den über seinen Kopf gehalten. Und ich war in einer sehr verletzlichen Position, weil ich gekniet habe. Und er wirkte schon ziemlich unberechenbar. Und dann habe ich einfach die Augen zugekniffen und habe gehofft, dass er das nicht tut. Und ja, hatte zum Glück nicht und dann bin ich da noch rausgekommen.
Herzlich willkommen zu Charakterköppe. Mein Name ist Alexander Westvater und ich treffe mich in diesem Podcast mit Menschen, die einen besonderen Charakter haben, die irgendwelche Dinge tun, die außergewöhnlich sind. Ich möchte deren Motive verstehen, ich möchte wissen, was sie fühlen, warum sie etwas tun. Und unser heutiger Gast ist Samuel Hede. Und ihr werdet am Anfang der Folge schon gleich merken, dass wir uns kennen. Und zwar über Samuels verstorbenen Vater Thomas. Deswegen fängt die Folge auch schon gleich etwas speziell an. Aber Samuel lebt ein spannendes Leben. Er ist Journalist und Filmemacher und er bereist die Welt, um Dokumentarfilme für ARD, ZDF und so weiter zu drehen. Und er war schon in Indien, er war in Georgien, er ist in Mauretanien durch die Wüste gelaufen, er ist als Tramper durch die USA gereist, er war in Mexiko, Afghanistan, Philippinen und Jamaika. Er war in der Ukraine und hat den Krieg aus dem Schützengraben miterlebt. Und ich habe versucht, ein wenig in seine Reisen und sein Denken einzutauchen. Allerdings hat er in seinem Leben schon so viel gesehen, dass ich gar nicht wusste, worauf ich mich fokussieren sollte. Ich hätte gerne noch viel mehr von ihm erfahren. Leider ist mir die Zeit ein bisschen weggelaufen und er musste los zum Flieger nach Buenos Aires. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Abenteurer Samuel Hede.
Samuel, wie geht's dir?
Ich habe gehört, dass das immer deine erste Frage ist. Ja. Ich wurde vorgewarnt.
Echt? Cool. Das heißt, irgendjemand hat's gehört.
Ja, genau. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie du diese Frage beantwortest.
Ja, das stimmt, aber ich will immer die ehrliche. Also die Antwort, die man jemandem gibt, wenn man das Gefühl hat, oh, ich will wirklich mal sagen, wie es ist.
Wie einem guten Freund.
Ja, genau.
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil gerade so viele Emotionen in mir schwören. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich musste mich gestern von einem Menschen verabschieden, den ich schon mein ganzes Leben lang kenne. Oh. Eine Person, die gerade im Sterben liegt. Das war nicht einfach. Es war auch erst das zweite Mal, dass ich das machen musste in meinem Leben. Das erste Mal war mein Vater. Das zweite Mal war jetzt ein geliebter Mensch. Oh, und deswegen bin ich so ein bisschen voller Trauer. Aber auch auf der anderen Seite freue ich mich auf eine Reise, die ich heute starten werde nach Buenos Aires. Und ich war noch nie in Südamerika und jetzt habe ich 2,5 Wochen dort eine Drehreise vor mir. Und irgendwo zwischen diesen beiden Gefühlen, zwischen Vorfreude und Trauer, bewege ich mich gerade, glaube ich.
Ja, oh, das ist natürlich immer so hart, wenn so Trauer, wenn solche Dinge passieren, dann überschatten die so alles, ne? Also das ist so...
Nein, du kannst es halt nicht, niemand plant es. Das ist, unterbricht deinen Alltag und haut dich erstmal wieder raus und erdet dich aber auch, weil du checkst, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends, wofür? Und hinterfragst wieder alles. Also das wirft wieder ganz viele Fragen auf, die du dir normalerweise im Alltag eigentlich überhaupt nicht stellst.
Und sind das gute Fragen?
Ich würde schon sagen, also Fragen, die normalerweise unterdrückt werden, weil du einfach in deinem Tunnel bist.
Ja. Es gibt ja tatsächlich so einen Bibelvers, wo es heißt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich finde, da ist so viel Wahrheit drin, wenn du über den Tod nachdenkst oder wenn du damit konfrontiert bist, dann verliert so viele Dinge an Bedeutung, wo du vielleicht gestern noch dachtest, das ist so wichtig. Also das rückt so viele Dinge irgendwie klar, finde ich. Wenn du mit solchen Dingen konfrontiert wirst, mit dem Tod konfrontiert wirst, dann ändert sich irgendwie vieles.
Das stimmt. Und seit dem Tod von meinem Vater ist es auch so, dass ich eigentlich nur noch die Dinge mache, die mir wirklich Spaß bereiten im Leben. Und dass ich einen anderen Blick zum Leben bekommen habe seitdem. Ich meine, du hast ihn ja auch gut gekannt.
Ja,
war ein
großer Verlust.
Einige Leute, die das hören, vielleicht auch.
Bestimmt, bin ich ganz fest überzeugt von. Deinen Vater kannten sehr, sehr viele.
Ist ja das Besondere bei diesem Podcast-Format auch gerade mit dir, dass das ein regionaler Podcast ist. Ich bin ja gerade hingelaufen, quasi von meinem Elternhaus aus. Wo kann man das schon mal machen?
Ja, also, das stimmt.
Schon besonders, dass genau du auch da so gut Bescheid weißt, besser als ich ja eigentlich. Ja. Also Gespräche zwischen meinem Dad und dir, die ich nie mitbekommen habe, die jetzt ins Tageslicht kommen. Ja. Ne? Umso schade eigentlich, dass er das gar nicht mitbekommen hat, was ich jetzt mache. Aber
ich habe mir diese Frage tatsächlich, das habe ich mir aufgeschrieben, ich habe mich gefragt, findest du es manchmal schade, dass dein Vater nicht miterleben kann, was du machst?
Ja, absolut. Wir sind jetzt natürlich, haben jetzt einen Raketenstart eingelegt mit diesem Thema.
Wir kommen auch gleich nochmal darauf zurück, was du eigentlich machst.
Weil, diese Frage, wie geht es dir, hat uns jetzt irgendwie so ein bisschen dahin geführt. Aber definitiv. Aber er war auch immer stolz auf alles, was ich gemacht habe. Also,
das stimmt. Dein Vater hat auf jeden Fall mich auch sehr geprägt.
Inwiefern?
In ganz vielen Dingen. Also dein Vater war jemand, wir haben uns viel gesehen. Also ich kann sogar sagen, wie als ich mich selbstständig gemacht habe, das ist 17 Jahre her, dann kam dein Vater irgendwann, ich kannte ihn vorher nicht, der kam bei mir auf dem Hof gefahren oder bei uns auf dem Hof gefahren und er sagte, was macht ihr hier? Und wir haben gesagt, Werbung, das waren die Anfänge, das war im Grunde furchtbar, was wir gemacht haben, muss man echt so sagen. Das war so naiv und so blauäugig und wir haben da gesagt, wir machen hier Werbung. Und dann hat er zu mir gesagt, ich habe gehört, du bist Christ. Und ich sage, ja, ich auch, also müssen wir zusammenarbeiten. Und danach hat er mich so viel an die Hand genommen und hat mich zu Leuten gebracht. Ich habe Kunden von damals, als dein Vater mich mit denen zusammengebracht hat. Und dann, ich habe gerade angefangen und er hat gesagt, das ist der beste Mann. Das ist der beste Mann. Wenn du jemanden brauchst für Werbung, dann musst du den nehmen. Ich war oft beschämt, weil ich dachte, boah, das stimmt überhaupt nicht. Aber der hat mich ganz viel mitgenommen. Und wir haben uns viel gesehen. Dann kam wir haben viel Kaffee miteinander getrunken. Die Geschichte muss ich dir das mal erzählen, vielleicht außer vom Podcast hier, wie das auch kam, wo ich mitgekriegt habe, wie der krank wurde, wie das war, diese Gespräche, die wir vorher eigentlich hatten, wo er gesagt hat, oh, ich habe Kopfschmerzen. Mhm. Ich habe seit ein paar Tagen Kopfschmerzen, immer wieder Kopfschmerzen. Und das sind alles Dinge, wo ich mich so gut daran erinnern kann. Das war noch vor der Diagnose. Oder wie ich zu ihm ins Krankenhaus gefahren bin und ich habe geheult, weil ich wusste gar nicht, was ich zu ihm sagen soll. Ich wusste gar nicht, wie ich ihm begegnen soll. Und er kam mir mit einer Freude entgegen und ich dachte, das kann doch nicht sein. Wie kann das sein, dass wir hier zusammen sitzen? Du bist derjenige, der dir gerade die Diagnose gekriegt hast.
Gehirntumor.
Und ich heule und du tröstest mich. Das war für mich unvorstellbar eigentlich. Und das, was er zu mir gesagt hat, er sagt zu mir, Alex, weißt du was, ich wollte immer einen Porsche haben, ne? Ich wollte immer einen Porsche haben. Und ich sage, ja, der Arzt hat zu mir gesagt, mein Gehirntumor ist wie ein Porsche. Der wächst so schnell. Und ich dachte, nicht ernsthaft, ey, das kannst du jetzt nicht ernsthaft sagen mit so einer Leichtigkeit hier.
Aber den Vergleich verstehe ich jetzt nicht. Warum wächst ein Porsche schnell?
Weil der hatte einen schnell wachsenden Gehirntumor. Und
genau,
es ging um die Geschwindigkeit. Er wollte dem Vater
der beschleunigt sich schnell.
Deutlich machen, wie schnell dieser Tumor wächst. Und dann hat er gesagt, das ist wie ein Porsche. Und ich dachte, ey, das ist ernsthaft nichts. Ich kann damit nicht umgehen. Aber er hat sehr viel von deinem Vater gelernt.
Also was ich gelernt habe in so einer Situation, dass es gar nicht so darauf ankommt, was man sagt, sondern dass man einfach da ist. Also so wie es mir gestern ging bei der Person, die ich verabschiedet habe, dass man einfach da ist. Also auch wenn man jetzt vielleicht gar nicht mehr mit der Person reden kann, weil sie schläft oder schon nicht mehr ansprechbar ist, dann denke ich trotzdem, dass der Mensch spürt, dass man da ist. Und da geht es ja auch darf man nicht so verkopft an die Sache rangehen? Was sage ich jetzt? Wie antworte ich? Weil es gibt keine Worte, die du in dem Moment sagen kannst, die perfekt sind oder genau passen würden auf die Situation. Da geht es einfach nur darum, dass du hingehst und
nachdem dein Vater gestorben ist, kam es ganz oft, ich habe mich danach sehr gefragt, was sagt man Menschen? Und diese Frage habe ich auch im Podcast schon vielen Leuten gestellt. Was sagt man Menschen? Und ich weiß damals, ich bin dann irgendwann nach einigen Jahren, glaube ich, habe ich deine Mutter angesprochen und habe gesagt, was sagt man Menschen, wenn so etwas passiert? Und dann sagte sie zu mir, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, sie sagte zu mir, man fragt nicht, wie geht es dir? Weil wie soll es mir gehen? Und ich kann mich noch erinnern, dass du mich das gefragt hast, sagte sie zu mir. Also nach Jahren war das
wahrscheinlich so eine Frage, auf die sie ja allergisch reagierte.
Was willst du darauf antworten? Da gibt es keine, mir geht es nicht gut. Was soll ich dazu irgendwie Gutes sagen? Es gibt nichts.
Es kommt auf die Situation drauf an. Ich meine, wir haben hier einen Rahmen, wo wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, darüber sprechen können, wie es einem genau geht. Aber wenn du das jetzt irgendwie in der Supermarktschlange jemanden fragst und dann aber eine halbe Minute später wieder weiter bist, weil du irgendwie noch einen Termin hast, dann kann ja überhaupt nicht der Raum entstehen, dieser Frage wirklich ernsthaft zu begegnen. Sondern das ist dann halt mehr oder weniger eine Floskel, auf die man auch floskelhaft antwortet. Deswegen finde ich, es ist eine gute Frage, aber es kommt darauf an, in welchem Setting man sie stellt.
Ja, hundertprozentig. Und man will auch diese Frage auch nicht jedem immer überall beantworten. Also ich will, also wie an der Supermarktkasse oder dann auf dem Parkplatz, wenn jemand auf mich zukommt und mich fragt, wie es mir geht und ich bin gerade, mir geht es vielleicht gerade nicht gut oder sowas, dann habe ich nicht die Zeit vielleicht, aber ist vielleicht auch nicht die richtige Person.
Ja, aber was kann man stattdessen fragen? Was beschäftigt dich gerade vielleicht?
Wenn du da eine gute Antwort drauf hast.
Ja, also was beschäftigt dich gerade? Ist ein bisschen offener gestellt. Mhm. Also da kann man auch über den nächsten Termin jetzt sprechen, zu dem man gerade geht oder einfach was man im Kopf hat.
Ja.
Also ohne jetzt über Gefühle reden zu müssen.
Ja, und man kann aber auch über Gefühle reden, wenn man möchte.
Das kann man, muss man dann aber nicht.
Ja, aber wenn du sagst, was beschäftigt dich gerade und ich komme gerade von jemandem, der irgendwie verletzt ist oder mein Kind hat eine OP oder irgendwie sowas und das macht mir Sorgen, dann kann ich das ansprechen. Aber ich muss es auch nicht. Ich kann auch sagen, ich trinke jetzt einen Kaffee.
Oder ja, genau. Wie auch immer, ne?
Ah, vielleicht ist das eine gute Frage. Das muss ich mal ausprobieren. Das ist eine gute Idee. Wir kommen mal zurück. Wir müssen.
wir sind so ein bisschen gleich in eine sehr interessante Ecke abgeschwiffen
von eigentlich, Anfang an. Eigentlich, also ich glaube, wenn wir wollten, wir könnten ja ganz lange über deinen Vater, über die Beziehung, über diese
Dinge. Den aber auch niemand, also nicht niemand, aber den auch nicht alle kennen. Deswegen weiß ich nicht, wie interessant es jetzt ist, da Gesprächen zuzuhören über eine Person, die man so vielleicht gar nicht kennt.
Ja. Du hast auf deiner Webseite, ich glaube, das ist ein guter Einstieg. Du hast auf deiner Webseite, du machst ja jetzt so Live-Events, wo du davon erzählst, von deinen Reisen. Und da, ich finde diese Zusammenfassung, die du da geschrieben hast, die ist cool. Die beschreibt das irgendwie super. Ich würde die gerne mal vorlesen.
Sehr gern.
Da steht, ein halbes Leben auf Reisen, Geschichten von unterwegs. Der Journalist, Filmemacher und Keynote-Speaker Samuel Hede nimmt sein Publikum auf eine außergewöhnliche Reise rund um den Globus. Von den ersten Schritten als Backpacker in Indien nach dem Abitur bis hin zu aufwendig produzierten Dokumentarfilmen für ARD und ZDF. Alleine mit einem Esel durchquert er den abgelegenen Nordosten Afghanistans und lebt mit Nomaden im Pamir-Gebirge. Samuel radelt durch den Himalaya, verbringt in Japan einsame Nächte in Münzwäschereien, trampt durch die USA, verliert während einer Wüstenwanderung in der Sahara seine Karawane aus den Augen und entgeht auf Jamaika nur knapp einer Steinigung. In Indien lernt er seine große Liebe kennen und baut sich mit der Hilfe Einheimischer ein Bambusfloß, um den mächtigen
Brahmaputra.
Genau, zu bereisen. Den drittgrößten Fluss des Subkontinents. Er recherchiert in Mexiko zu Femiziden, begibt sich in den Konfliktregionen der Philippinen auf Spurensuche nach den Einflüssen des Islamischen Staates, wandert nach Georgien aus und berichtet von der Ukraine-Front über den zunehmenden russischen Einfluss. Mit beeindruckenden Filmaufnahmen, persönlichen Einblicken und Lehren aus über einem Jahrzehnt unterwegs sein, zeigt Samuel, wie das Reisen nicht nur seinen Blick auf die Welt verändert hat, sondern auch auf das Leben an sich. Eine fesselnde Mischung aus Abenteuer, Reportage und Selbstentdeckung, authentisch, ehrlich und mitreißend erzählt.
Kommt gern vorbei.
Ja, du hast noch Termine, ne?
Im Dezember, genau. Das ist deutschlandweit in Globetrotterläden. Diese Vortragstour ist an Globetrotter geknüpft. Das heißt, die stellen die Räumlichkeiten bei sich zur Verfügung und ich trage dann dort
und
vor.
Und Tickets gibt es auf samuelhede.com?
samuelhede.com/live. Da ist eine Auflistung von allen Terminen. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich kann mal ganz kurz mein Handy zücken und nachschauen, weil in der Region habe ich leider nichts, weil es natürlich an diese Globetrotterläden geknüpft ist. Aber vielleicht kann man da noch was in Zukunft mal auf die Beine stellen. Also es ist in Hannover, Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Münster, Wiesbaden, Hamburg, Leipzig, Regensburg und Nürnberg.
Cool. Ich finde diese Beschreibung, die, wenn man die liest, es ist schon irgendwie Knaller. Also das ist schon so, wow, was geht mit dir ab? Wie kommt man darauf, sowas zu machen? Wie bist du dazu gekommen?
Wie ich eigentlich vorhin schon meinte, dass seitdem ich auch den Tod von meinem Dad miterlebt habe und gesehen habe, wie endlich das alles hier ist, dachte ich, ich mache das Beste draus und will auch möglichst viel von der Welt sehen und sie auch verstehen. Und das ist schon so ein Auslöser gewesen in meinem Leben, genau das zu tun. Und das ist das bisherige Ergebnis davon, würde ich sagen.
Was für ein Typ musst du sein, um das zu machen?
Man sagt ja, es gibt so eine Art Abenteurer-Gen, dass man irgendwie schon das in sich trägt. Also für manche Menschen klingt das wahrscheinlich wie der blanke Horror. Die Leute, die lieber zu Hause sind, mehr auf Sicherheit bedacht sind. Für mich ist es eine Erfüllung eines Lebenstraums. Mein Beruf darin zu sehen, Orte auf dieser Welt zu bereisen, sie besser zu verstehen und dann einem Publikum nahe zu bringen.
Und aber wie man, das ist ja nicht von null auf jetzt dein Beruf. Also das heißt, wie bist du da hingekommen, dass das überhaupt dein Beruf wurde?
Genau das arbeite ich in dem Vortrag heraus, ehrlich gesagt. Also da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, da kommt gerne vorbei. Aber ja, es war eine Entwicklung über Jahre hinweg. So viel möchte ich jetzt auch nicht spoilern, natürlich. Ne?
Okay, also eine Entwicklung.
Ja, es ist schwierig, das so kurz und knapp zusammenzufassen, weil da gehören so viele Puzzleteile dazu, so viele einzelne Bausteine.
Aber erstmal bist du ja losgereist, ohne dass das eine Arbeit war, oder? Oder ist das von Anfang an Arbeit gewesen?
Erstmal bin ich einfach nur so in der Welt unterwegs gewesen. Angefangen von meinem ersten Solo-Trip noch zu Abi-Zeiten, da war ich 19 und wir waren in Irland auf Abi-Abschlussfahrt und hatten anschließend 2 Wochen Schulferien und alle sind zurück nach Deutschland geflogen. Ich dachte, warum jetzt zurückreisen, wenn wir 2 Wochen Schulferien haben anschließend? Dann habe ich den Rückflug verfallen lassen und bin mit einer Fähre von Irland nach Wales und dann weiter nach London, von dort aus mit dem Flieger nach Lissabon und dann per Anhalter nach Madrid. Und ich habe meinen Eltern auch erst 2 Tage vor Abflug erzählt, ich komme erst in 3 Wochen wieder. Deswegen hatten die es auf jeden Fall nie so leicht mit mir immer. Aber ich war zumindest schon volljährig zu dem Zeitpunkt, von daher ging das. Und das ist so ein Trip gewesen, der mir gezeigt hat, wow, da draußen gibt es noch eine ganz andere Welt. Also diese Freiheitsgefühle, die ich da erlebt habe, einfach mit dem Zelt im Rucksack per Anhalter die portugiesische Küste hoch zu trampen. Waren Schlüsselmomente dabei, nachdem ich süchtig wurde nach Reisen.
Okay. Und wenn du, aber guck mal, du für manche ist das Stress, nicht zu wissen, wo geht's jetzt hin, wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin will. Und für dich ist das?
Freiheit.
Das heißt, du stellst dich an die Straße und hältst einen Daumen raus.
Wenn ich per Anhalt unterwegs bin, ja. Genau, also ich Es gibt ja verschiedenste Arten zu reisen. Die ersten Reisen, die ich unternommen habe, liefen so ab. Genau. Und dann ist es halt immer eine Lotterie. Wer hält jetzt an? Wer nimmt dich mit? Derselbe Grund eigentlich, warum wir hier sitzen und einen Podcast machen. Du hast auch immer andere Leute dir gegenüber. Ich glaube, es gab auch schon mal so eine Art Überraschungspodcast, dass du nicht wusstest, wer kommt. Und so ist es beim Anhalterfahren ja auch. Du weißt nicht, wer anhält.
Und dann sitzt du, weil du bist ja dann im Grunde mit dem im engen Raum für eine ganze Weile gefangen. So, und interessiert dich der Mensch oder warum, wurde uns anders gefragt, was macht diese Reise mit dir, wenn du da im Auto sitzt?
Naja, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Und ich bin natürlich gespannt, was ist die Geschichte, die ich jetzt höre, wenn ich ins nächste Auto steige. Also jeder gibt einem was mit. Und im Austausch erzähle ich eine Geschichte. Das ist dann so ein bisschen die inoffizielle Währung des Reisenden. Wenn du jetzt gerade keine Tankfüllung spendieren kannst, dann erzählst du eine gute Geschichte. Und im Gegenzug hörst du was von ihm. Und das ist ja meistens sind es ja Locals, die in der Gegend zu Hause sind. Also damals in Portugal zum Beispiel hielt ein Kerl an, ungefähr in meinem Alter, 18, 19. Und er hat mein Schild gesehen in Madrid, das war noch hunderte Kilometer entfernt. Und er meinte, Madrid, es ist noch so weit weg. Hey, you've got spirit, steig ein. Und dann hat er mich zum nächsten Strand gefahren, mir geholfen, mein Zelt aufzubauen und ist dann wieder so plötzlich verschwunden, wie er gekommen ist. Und am nächsten Morgen wache ich auf, Regenbogen über dem Meer. Und ja, das sind so Momente, wo ich dann dachte, wow, ich könnte mich dran gewöhnen.
Was du auch tust. Aber wenn du so, also du, ich habe, ist das richtig, dass du immer alleine unterwegs bist?
Nein. Also früher oft, auch für die letzten Dokus, die ich gedreht habe, für den NDR, das waren ja einige, also von Afghanistan, Japan, USA, Mauretanien, Jamaika, Indien, da war ich alleine unterwegs und habe mir vor Ort Leute dann gesucht, ab und zu für Teilabschnitte, die mich mal begleitet haben, zum Beispiel in Mauretanien Nomaden, die mich durch die Wüste geführt haben, 400 Kilometer zu Fuß durch die Sahara oder in Nordostindien jemand, der mir geholfen hat, das Bambus loszubauen, weil er es schon häufiger gemacht hat, mit dem ich dann auch unterwegs war auf einem Survival-Trip, 7 Tage ohne Wasser und Essen auf dem drittgrößten Fluss Indiens. Also da habe ich mir eher vor Ort Leute gesucht, mit denen ich unterwegs bin. Aber ich tendiere gerade dazu, immer mehr im Zweierteam zu arbeiten. Das war dieses Jahr häufig so in der Ukraine. Das war auch so in Afghanistan, wo ich dieses Jahr war. Und jetzt die Reise nach Argentinien, wird es auch so sein, dass wir zu zweit unterwegs sind.
Wenn du jetzt also, du hast vorhin gesagt, 400 Kilometer durch die Wüste. Ne? Also das heißt, du suchst dir Leute raus, mit denen du irgendwie 400 Kilometer zu Fuß durch die Wüste läufst.
Locals, ja. Menschen aus Mauretanien, die in der Wüste zu Hause sind.
So, das heißt, dann bist du mit ihnen, mit denen, naja, man geht ein paar Stunden und dann hat man sich ja doch irgendwie alles erzählt, oder nicht?
Nicht so wirklich. Also mir wurde es nicht langweilig in den 2,5 Wochen, die wir unterwegs waren, weil weil wir auch so viele verschiedene Situationen erlebt haben. Also du fragst dich immer wieder, wie reagieren sie jetzt? Wo finden wir jetzt Wasser? Wie überleben wir den nächsten Tag? Dann kommen wir beispielsweise zu einem Ort, wo ich eigentlich nur Sand, ein paar Steine und einen halb verdorrten Baum gesehen habe. Und Ahmed Salim, der Nomade, mit dem ich unterwegs war, meinte, das ist ja perfekt, das ist ja der schönste Platz, den ich seit langem gesehen habe. Hier könnte ich jahrelang leben. Und ich dachte, wie willst du hier jahrelang leben? Er meinte, gib mir 2 Kamele und dann habe ich genug Milch und eigentlich brauche ich gar nicht viel, sondern dieser Ort ist ausreichend und er weiß auch, wo er Wasser herbekommt und vielleicht kommt ab und zu mal dem Nomade vorbei, der eine Ziege dabei hat. Also ich weiß auch nicht, wie er es schaffen würde, da zu überleben, aber er war ganz begeistert von diesem Platz, worin ich eigentlich nur Trockenheit und gesehen habe und eigentlich wahrscheinlich noch nicht mehr hätte drei Tage überleben können. Also wie anders er auf diese Orte geblickt hat, das hat mich dann schon irgendwie begeistert. Und er hat auch einmal seinen Beutelinhalt mir präsentiert, weil er ist nur mit so einem kleinen Beutel gereist. Das war so eine Sporttasche, wie ihn Schulkinder häufig tragen. Mhm. Und sogar lustigerweise von Aldi. Stand irgendwie, oder Aldi oder Lidl stand drauf, irgendein deutscher Discounter. Mhm. Das war wirklich so ein Mini-Sportrucksack mit so Schnüren. Und ich habe ihn gefragt, Ahmed Salim, kannst du mir mal zeigen, was du dabei hast eigentlich? Weil ich sehe, er läuft ständig in denselben Klamotten und er läuft in Flipflops. Und dann packt er seinen Beutelinhalt aus und das Wichtigste war erstmal seine Teekanne, Teegläser und Tee selbst und eine Plastikflasche, um Wasser aufzufüllen. Und viel mehr war da nicht drin. Und Zucker für den Tee. Also keine Klamotten, keine... keine High-Function, Lightweight Camping-Ausrüstung, sondern hauptsächlich seine Dinge, um Tee zu machen. Und auch keine Wechselklamotten, weil er hat nur die besessen, die er anhatte. Also.
Und was habt ihr da gegessen? Was habt ihr, oder, also das heißt, er hat auch kein Proviant und nichts mitgenommen?
Er persönlich nicht, bei seinen persönlichen Gegenständen. Wir hatten schon sehr viel Essen dabei, genug für 3 Wochen auf einem Kamel. Also wir waren zu viert, Ahmed Salim, der für die Navigation zuständig war, aber auch kein Englisch gesprochen hat. Dann Mohammed, der hat eben eine Übersetzerrolle, also hat dann vermitteln können zwischen Ahmed Salim, dem Navigator, und mir. Und Sidi Ahmed, das war der dritte Local, er war hauptsächlich fürs Kochen zuständig. Also ein oder zwei Kamele waren nur mit Essen bepackt, dann nochmal ein oder zwei Kamele nur mit Wasser und dann nochmal ein Kamel mit so persönlichen Gegenständen.
Und wo wolltest du hin? Also warum, wo wolltest du hin? Was war das Ziel?
Der Weg war das Ziel, durch die Wüste zu laufen, die Wüste zu spüren und kennenzulernen und zu wissen, wie die Menschen dort leben. Ich habe dann auch Wüstennomaden getroffen. Also Ahmed Salim, der hat mal ein nomadisches Leben geführt, unser Guide, aber wohnte dann die letzten Jahre eigentlich mehr stationär an einem Ort. Und ich wollte gerne das Leben mitten in der Wüste kennenlernen, weil dort leben immer noch Menschen. Also das kann man sich nicht vorstellen. Du denkst, die Sahara ist eigentlich so ein riesen Sandkasten, aber so ist es nicht. Sie ist meistens steinig und du triffst immer wieder mal auf Menschen, wo du denkst, wie kann man hier noch überleben? Und die berichten dir eigentlich, dass es denen ganz gut geht. Die sagen, hey, wir haben hier einen Brunnen, ich muss zwar eine halbe Stunde dahin, um Wasser zu holen, aber ja, wir haben ja 2 Esel, die mitkommen, die schleppen dann das Wasser und man hat so seine Abläufe. Ich habe ein paar Ziegen da. Es war jetzt im Gegensatz zu den Nomaden, die ich in Afghanistan im Nordosten auf dem sogenannten Dach der Welt kennengelernt habe, war es jetzt kein sonderlich wahnsinnig beschwerliches Leben. Die haben zumindest über kein enormes Leid geklagt, was sie dort erleben, sondern die haben sich ganz gut angepasst. Wohingegen die kirgisischen Nomaden in Nordostafghanistan schon ein sehr hartes Leben führen. Einfach aus dem Grund, weil es an 340 Tagen im Jahr zu Schneefällen kommen kann und manchmal die ganze Herde weggefriert. Also
Tiere sterben, weil sie erfrieren?
Mhm. Und sie sind ja von den Tieren abhängig. Also.
Warum lebt man da? Warum geht man nicht weg? Warum geht man nicht woanders hin?
Weil es sich so ergeben hat, wird gesagt. Also eigentlich kommen sie aus Kirgisistan und waren das so ihre Sommerweiden. Und dann sind sie im Sommer da hoch und dann im Winter wieder runter auf niedrigere Ebenen, wo es sich ein bisschen besser leben lässt. Aber dann hat irgendwann haben politische Umstände die Grenzen gebildet. Es kam zur russischen Revolution. Sie wollten nicht noch zurück nach Kirgisistan, weil sie dann auch Angst hatten, ihren nomadischen Lebensstil aufgeben zu müssen. Und die Grenzen haben sich um sich herum gebildet, sodass sie wussten, wenn wir jetzt zurück in unsere Heimat gehen, kann es sein, dass wir uns den Kommunismus anpassen müssen und dann vielleicht auch die Religion dadurch verlieren oder den Lebensstil. Und dann sind sie da geblieben. Also sie wurden quasi eingesperrt von den Grenzen letztendlich.
Okay. Ich habe das, man sieht ja in deinen Dokus, dass du, also wie jetzt hier mit diesen Nomaden, dann irgendwie durch die Wüste gehst. Das sind dann irgendwie schon Menschen, die du ja irgendwie begeistern musst, mit dir mitzukommen sozusagen. Wie planst du so eine Reise? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Jamaika denke, da bist du ja in diese Bar gegangen. Und dann sieht man dich, ich weiß nicht, ob es Bier war, sah aus wie Bier.
Wahrscheinlich rum.
Dann quatschst du diese zwei Leute da an. Wie planst du, du quatschst diese zwei Leute an und danach gehst du mit denen in den Busch und bist mit denen, ich weiß gar nicht, wie lange da, bist ein paar Tage irgendwie da mit denen
unterwegs. In den Dschungel. Ist ganz unterschiedlich. Also man kann natürlich versuchen, vorher so viel zu planen wie möglich. Wenn man gute Kontakte hat oder Leute kennt, die einen weitervermitteln, dann kann das schon viel Arbeit vor Ort ablösen, dass man einfach gut durchgetaktet ist vorher schon und seinen Reiseplan hat. Es kommt ganz darauf an, was für Zugänge man im Vorhinein wirklich findet. Hast du jemanden, der sich in Land schon viel besser auskennt als du, der dir was vermitteln kann? Also sogenannte Fixer, die für Journalisten und Filmemacher Protagonisten zum Beispiel vermitteln. Okay. Es ist nicht immer die allerbeste Variante, weil es können natürlich auch sein, dass das Leute sind, die schon 20 Mal vor der Kamera standen, die immer wieder in Dokus vorkommen, je nachdem, wie gut der Fixer ist. Ja. Also ist das dann jetzt wirklich das authentischste Erlebnis, was du haben kannst, wenn das vorher alles schon geplant ist? Oder ist es nicht auch gut, vor Ort mal 2-3 Tage zu investieren, um sich umzuhören und dann nach jemandem zu schauen? Und ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Auf der einen Seite guckst du natürlich, bevor es irgendwie losgeht, was gibt es da jemanden, den ich schon fest haben kann, der zusagt, wo ich ein gutes Gefühl habe. Notfalls nimmt man den als Backup schon mal und guckt vor Ort, gibt es da vielleicht noch eine Person, die noch besser passt? Kann ja auch sein. Und ja, dann ist es mal vorgeplant, mal vor Ort. Durch Fragen und Leute kennenlernen.
Ich habe mich zum Beispiel an die in Indien, da war die, hieß sie Chavi?
Chavi,
genau. Wie hast du diese Chavi kennengelernt?
Über einen guten Freund, mit dem ich seit meiner ersten Indienreise befreundet bin, jemand aus, der jetzt in Mumbai wohnt. Nach dem Abitur 2013 haben wir uns kennengelernt und sind auch ein Stück weit zusammen gereist durch Indien. Ist einer meiner besten Freunde heute. Wir sehen uns auch relativ regelmäßig, obwohl er in Indien wohnt. Und er hat mir da ein paar Leute vermitteln können.
Ah, okay. So, jetzt fährst du zu dieser Frau. Das war ein 19-jähriges Mädchen, glaube ich.
Relativ jung.
So, die war 19. Und sie berichtet dir dann solche Sachen wie, darf nicht raus, ohne dass der Vater es erlaubt. Und sie heiratet vielleicht, wenn sie heiratet, dann darf der Mann entscheiden, ob sie raus darf oder nicht. So habe ich es verstanden. Ne?
Genau.
Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
Ich will nicht urteilen. Ich würde sagen, das ist eine andere Kultur, wo die Dinge so sind, wie sie sind. Und wer bin ich, darüber irgendwie mein Urteil zu fällen? Also ich akzeptiere und respektiere das, wie das für sie ist und weil sie auch mir gesagt hat, es gibt ihr Sicherheit und sie ist auch irgendwie froh, dass es da jemanden gibt, der diese Entscheidung abnimmt. Ich meine, für uns unvorstellbar. Keine Kultur, in der man selbst leben möchte. Man möchte, dass Frauen und Männer auf derselben Stufe stehen, dass es keine Hierarchien und kein Machtgefälle gibt. Aber ich meine, ich bin jetzt kein Missionar, der da hingeht und sagt, ihr habt aber euer Leben so und so zu leben, sondern ich höre mir das an und denke, okay, krass. Aber ich urteile nicht darüber.
Ich habe mich nämlich gefragt, ich habe die Szene so gesehen und habe mich gefragt, und jetzt gar nicht so persönlich auf dich gemünzt, sondern so grundsätzlich, ob das so, gerade die vielen Dinge, die du siehst, also so viele unterschiedliche, kulturelle, unterschiedliche Sachen, ne, wo wo man oft so das Gefühl hat, boah, wir sind in der westlichen Welt ja so viel weiter irgendwie, ne? Und da habe ich mich gefragt, führt das zu einem abfälligen Denken, wenn ich so Menschen begegne, die mir, keine Ahnung, solche Sachen erzählen, oh, ich darf nicht mal raus oder sowas. Macht das was mit dir? Führt das dazu, dass du denkst, boah, wir sind, also ihr seid irgendwie hinten geblieben? Oder
ich würde überhaupt nicht sagen, dass wir in der westlichen Welt so viel weiter sind, weil wir sind auch irgendwie entfremdet und alles ist so anonym und man redet nicht so richtig miteinander. Alles ist ein bisschen oberflächlicher. In anderen Kulturkreisen ist es viel normaler, sich zum Beispiel in einem Zug, wo es noch freie Sitzplätze gibt, trotzdem neben eine Person zu setzen, einfach weil mehr Gruppen gebildet werden, man hilft sich gegenseitig aus. Beispiel, was du vorhin erzählt hattest mit meinem Dad, der dir geholfen hatte, irgendwie seine ersten Kunden zu bekommen. Das ist in anderen Kulturkreisen viel häufiger so und unabhängig von der Religion. Also da wird jetzt nicht gefragt, ich helfe dir aber nur, wenn du Christ bist oder nur, wenn du Muslim bist, sondern man hilft sich einfach aus. Und diese Gemeinschaften, die sich dort bilden, ich würde sagen, das ist ja bei uns nur bedingt so. Und also es gibt viele Beispiele, wo ich sagen würde, ich sehe es überhaupt nicht so, dass unsere westliche geprägte Zivilisation irgendwie da höher gestellt ist in irgendeiner Art und Weise.
Hat das dich, inwieweit hat dich das verändert, gerade dieses Kennenlernen von so vielen unterschiedlichen Kulturen und Arten des Lebens?
Man nimmt überall was mit. Natürlich bin ich immer noch extrem geprägt durch den Ort, in dem wir hier gerade sind, also in dem ich auch einen Großteil meines Lebens verbracht habe, in einem kleinen Dorf in Nordhessen namens Heinebach. Also das kriegst du ja auch irgendwie nicht raus, diese Prägung. Trotzdem versuche ich so viel wie möglich den Blick nach außen zu richten und ja, neue Kulturen kennenzulernen und auch meine eigene Prägung zu hinterfragen. Also warum denkst du jetzt gerade so und so darüber? Ich meine, es ist ein stark christlich geprägtes Weltbild, mit dem ich aufgewachsen bin, weil meine Eltern gläubig sind.
Ja.
Und wie wäre es, wenn ich jetzt in Indien aufgewachsen wäre, wo du nie was darüber gehört hättest, sondern wo der Hinduismus gelebt wird und Millionen von Göttern angebeten werden, was ja, glaube ich, im christlichen Glauben so die Todsünde wäre, so mehrere Götter zu verehren.
Ja.
Aber dann würdest du ja nichts anderes kennen. Dann wärst du dort aufgewachsen. Deswegen habe ich auch Religionen angefangen, ein bisschen zu hinterfragen. Also, weil ich denke, es ist stark abhängig davon, wo man aufgewachsen ist und wie man geprägt worden ist. Kann sich ja niemand aussuchen, wo das ist.
Das stimmt. Und was hat das mit deinem Bild gemacht über Religion? Also, du hast ja jetzt ganz viele Religionen gesehen. Was hat das mit deinem Gottesbild oder, ich weiß nicht, ob du ein Gottesbild überhaupt hast oder nicht. Was hat das mit deinem Denken über Religion gemacht?
So, dass ich nicht sagen würde, das ist richtig, das ist falsch, das hat man so zu tun. Und jemand, der was anderes glaubt, der muss auf den richtigen Weg kommen, weil er an was Falsches glaubt. Mhm. Ich glaube, ich bin toleranter geworden für alle möglichen Auslegungen von Glaubenssätzen und von toleranter gegenüber allen Religionen, die es gibt. Also ich finde auch die Vielfalt schön. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man irgendwie in die Hölle kommt, wenn man jetzt an eine andere Religion glaubt oder so. Also ich bin da sehr tolerant, glaube ich.
Durch dieses Kennenlernen der ganzen Religion, hat das dazu geführt, dass du toleranter und offener geworden bist? Oder ist es,
Definitiv, würde ich schon sagen. Weil, wie gesagt, niemand sich aussuchen kann, wo er geboren wird, in welche Religion er reingeboren wird. Und ich es ein bisschen unfair finden würde von Gott, dass nur weil jemand jetzt, sagen wir zum Beispiel, irgendwie in Zentralindien geboren worden ist, dann in die Hölle kommen soll, weil er nicht an Gott glaubt oder nicht an einen monotheistischen Gott. Mhm. Also das macht für mich nicht so viel Sinn.
Mhm.
Und deswegen finde ich es auch schwierig, dass Leute in Länder gehen, um zu missionieren. Weil ich finde, da geht auch ganz viel Kultur verloren dadurch. Ich finde, man sollte niemandem seinen Glauben aufzwingen oder aufdrücken. Das ist ja auch im christlichen Glauben, ich glaube, ist es ja auch eine...
Ein Auftrag
zu missionieren. Und das finde ich schwierig, weil es hat in der Menschheitsgeschichte sehr viel Leid mit sich gebracht.
Das Missionieren?
Ja.
Ja, das stimmt. Die Menschen, die, also lag dann eher an den Menschen, die es gemacht haben, nicht daran, wie die Bibel es gesagt hat, aber ja.
Ja, oder Religion allgemein hat sehr viel Leid in die Welt gebracht. Je nachdem, wie jemand den Koran oder die Bibel auslegt. Ich kam jetzt gerade aus Afghanistan erst zurück, war dort im Erdbebengebiet und haben mir ein Interview geführt mit einem Mann. Und der hat mehrere Familienangehörige in diesem Erdbeben verloren. Und du denkst, was eine Tragödie. Und er sagte aber, nein, es war schon alles gut, wie das passiert ist. Es war Gottes Wille und wir sind dankbar dafür.
Okay.
Und dann hat er gesagt, haben wir gefragt, wie viele Familienangehörige er verloren hat. Und er sagte 5. Und dann hat ihn aber jemand korrigiert aus dem Hintergrund und sagte, hey, waren es nicht 7? Ach so, ja, aber die Frauen zähle ich nicht mit. Also noch 2, eine Schwester von ihm und glaube eine Tante, die er nicht mitgezählt hat. Ich meine, letztendlich alles auch aufgrund Auslegung von Religion. Mhm. Das hat mich ein bisschen, glaube ich, also das ist eins von vielen Erlebnissen, was mich so ein bisschen hat distanzieren lassen, glaube ich.
Mhm. Ja, das ist schon krass. Ja. Aber wenn man dann über Religion so nachdenkt, so grundsätzlich, also gerade über diese vielen verschiedenen Bilder, kann man natürlich Religion auch aus unterschiedlichen, also würdest du sagen, es ist einfach etwas, weil man, also die Kultur denkt, glaubt an die Religion und das gibt denen Kraft und Halt und das ist irgendwie super und das ist Tradition. Oder glaubst du, dass es doch irgendwie eine Wahrheit gibt oder nicht? Also also es kann ja sein, wenn man Religion so sieht als etwas, was irgendwie zur Kultur gehört oder sowas, ne? Dann ist das ja in Ordnung, das hilft dir irgendwie, fühlt sich gut an, man geht mit der Familie dahin oder so. Und dann, aber bedeutet ja nicht, dass man glaubt, dass es tatsächlich einen Gott gibt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut. Ich meine, es gibt nicht nur Schattenseiten von Religion, sondern auch viele positive Aspekte. Also gerade auch meinem Vater hat es in der Krankheitsphase enorm geholfen, dass er in seinen Glauben gefestigt war. Ja. Und an sich möchte ich die religiöse Prägung auch nicht missen, weil ich denke, dass damit auch viele Werte mitgekommen sind und Eigenschaften, die mir gar nicht so schlecht getan haben. Mhm. Also es gibt sehr viele Grautöne, es ist nicht nur schwarz und weiß. Ich bete auch manchmal spontan in Situationen, wo ich jetzt gerade nicht weiter weiß. Mhm. Obwohl ich ein sehr offenes Welt- und Glaubensbild habe. Und ich würde jetzt nicht sagen, es gibt nur diese eine Wahrheit. Ich denke, es gibt da ich glaube, es ist viel komplexer, als wir denken. Ja. Also ich glaube, die Religionen versuchen immer sehr einfache Antworten auf komplexe Fragen zu geben. Das gibt Leuten Halt. Ich glaube aber, so einfach ist es nicht.
Okay. Ja, spannend. Also gerade spannend vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass du ja jetzt irgendwie sehr viele Leute kennengelernt hast, die auch auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise irgendwie glauben. Ich habe das in Jamaika da gesehen. Das fand ich interessant, wie die da in diesen Tempel da gegangen sind und so.
Wo sie sich erstmal mit Cannabis zugedröhnt haben beim Beten.
Genau. Ja. Das ist schon eine interessante Auslegung.
Also das ist sehr abgespaced. Wenn ich an die Rastafaris auf Jamaika denke, siehst du auch, wie abgedreht man die Bibel zum Beispiel auslegen kann. Also ich meine, letztendlich fußt ihr Glauben ja auch auf der Bibel. Mhm. Und sie sehen ja in Haile Selassie, den damaligen äthiopischen König, die Wiedergeburt von Jesus. Und haben ihn ja auch als den Messias gefeiert, als er nach Kingston gekommen ist, in den, ich glaube, 70ern oder so. Und Haile Selassie selbst hat auch immer gesagt, hey, ich bin nicht der Messias. Er ist ja der damalige äthiopische König gewesen. Und wenn ich die Rastafari darauf angesprochen habe und gesagt habe, er selbst sagt, er ist nicht der Messias, dann haben sie gesagt, natürlich, weil er so humble ist, also so bodenständig und so bescheiden, dann sagt er natürlich, dass er nicht der Messias ist.
Ah, cool.
Und Dann ist ja von Streitwägen die Rede in der Offenbarung. Ich glaube, dass irgendwie 20.000 Streitwägen geschickt werden, also Chariots in Englisch, in den Tagen der Apokalypse. Korrigiere mich, wenn ich es falsch wiedergebe, aber deren Interpretation, also die Interpretation der Rastafaris auf Jamaika war dann auch, dass das UFOs sind, weil sie immer wieder UFO-Sichtungen hatten, von denen sie mir berichtet haben. Und wenn man fragt, wer diese UFOs steuert, dann sagen sie, das ist Haile Selassie selbst, der diese UFOs steuert. Okay. Und die werden dann am Tag des jüngsten Gerichts runterkommen. Und deswegen bilden sie jetzt schon eine Art Community in den Bergen, die ich besucht habe, wo auch diese Sabbat, nennen sie es, einmal die Woche ist der Gottesdienst. Da war auch dieser Sabbat in dieser Community in den Bergen und sie pflanzen da ihr eigenes Gemüse an, weil sie nicht abhängig sein möchten von der Gesellschaft. Mhm. Die Gesellschaft und der ganze Kapitalismus, das ist für die Babylon, so nennen sie das.
Ja.
Mhm. Und dann denkst du erstmal so, okay, wow. Und dann ist ja auch in der Offenbarung noch die Rede von Mark of the Beast. Das ist, wie nennt man es auf Deutsch? Das ist
das Zeichen, das Mal des Teufels.
Das Mal des Teufels. Und für die Rastafaris ist das der Mikrochip, der irgendwann von Elon Musk oder was weiß ich wen uns implantiert werden wird. Und teilweise gibt es das ja auch schon, mit dem du dann an der Kasse bezahlen kannst. Mhm. Darin sehen sie so das ist das Zeichen, dass es einen Mark des Teufels gibt. Und jeder, der diesen Chip hat, der wird dann irgendwann so abhängig sein von diesem kapitalistischen System. Und dann heißt es, glaube ich, in der Bibel, Himmel und Erde werden vergehen und irgendwie man wird nichts mehr einkaufen können.
Ja, genau, man kann nichts mehr kaufen, wenn man dieses Mal nicht hat.
Genau, und deswegen ist die Schlussfolgerung der Rastafaris, dass wenn man nichts mehr einkaufen kann, dann müssen das wahrscheinlich, muss es alle Leute betreffen, die diesen Mikrochip implantiert haben. Okay. Und deswegen schwören sie von von jeder Moderne und den Kapitalismus ab und leben dort in den Bergen ihr sehr naturverbundenes Leben, was auch einhergeht mit sehr viel Kiffen.
Also die sind schon gechillt da.
Was mit Sicherheit auch so diese etwas, ich nenne es jetzt mal verschwörungstheoretischen Gedanken bestärkt. Mhm. Also auch da will ich aber nicht urteilen. Ich finde es halt super abgedreht und abgespaced. Zu was so Interpretationen der Bibel auch führen kann. Und das siehst du da als Beispiel ganz gut. Für sie ist das aber die Realität, in der sie leben. Und das respektiere ich. Und
wovon leben die? Also die Doku, ich kann sie empfehlen. Ich habe ich jetzt erst gesehen von Jamaika da. Ich finde es total spannend.
Ist noch in der ARD-Mediathek abrufbar, wenn man Young Adventurous Jamaika eingibt.
Ja. Wovon leben diese Menschen?
Naja, sie bauen erstmal ihr eigenes Obst und Gemüse an, also sind Selbstversorger. Das spart schon mal viele Kosten. Mhm. Manche haben bestimmt auch trotzdem noch einen Beruf in Kingston, das nicht allzu weit weg ist. Also klar, sie sagen, alles Kapitalistische ist Babylon, aber sie können dem auch nicht ganz entfliehen. Also du kannst auch dort hingehen und in der Unterkunft dort schlafen, was dann natürlich auch Geld kostet. Leben von Spenden. Und ich würde sagen, ist eine Mischung aus Selbstversorger sein, ein paar Leute gehen arbeiten und Spenden einsammeln.
Mhm. Krass. Was war wenn ich jetzt so, also diese ganzen Reisen, ist ja schon eine ganze Menge zusammengekommen. Ne? An was für eine Reise denkst du, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, die war krass?
Ja. Sehr viele, jede eigentlich auf ihrer ganz eigene Art und Weise. Also.
Du warst ja einmal, wurdest du da fast gesteinigt?
Ja, Steinigung ist vielleicht das falsche Wort, weil man eigentlich sofort an, weiß ich nicht, islamistische Fundamentalisten in Syrien oder so denkt. Es war mehr so.
Wo war das?
Dass ich auf Jamaika mit dem Moped unterwegs war und es ist nicht so, dass jeder dich mit offenen Armen fängt auf dieser Insel, weil der Kolonialismus den Leuten noch in den Knochen steckt und als Weißer bist du erstmal jemand, der dieses Land in Chaos gestürzt oder vielleicht, ich meine, komplett Jamaika fußt auf Ausbeutung und auf Sklaverei. 8 von 10 Menschen dort sind die Nachkommen von Sklaven. Und das waren letztendlich Weiße, die das zu verantworten haben. Meistens sind die Leute gechillt und freuen sich einzusehen, aber man sollte das nicht von allen erwarten, weil das sich noch nicht ganz rausgewaschen hat. Das braucht Generationen. Und da war ich mit dem Moped im Hinterland unterwegs und mir kam jemand entgegen, der mir zu verstehen gegeben hat, dass ich hier nicht willkommen bin. Und unsere Wege haben sich dann getrennt. Er ist weitergegangen. Ich bin in die andere Richtung. Also eigentlich haben wir uns voneinander wegbewegt. Und da war ich aber sehr langsam und habe noch hier und da ein paar Aufnahmen gemacht. Und irgendwann kam er aber wieder zurück. Und es war keine richtige Straße. Es war mehr so ein Trampelpfad, den ich mit dem Moped lang gefahren bin. Und dann wurde er richtig böse, dass ich immer noch da bin. Und also hat er auch gesagt, verschwinde, weißer Teufel. Und dann wusste ich, okay, jetzt ist die Zeit, also jetzt sollte ich hier wirklich abhauen, weil das könnte jetzt irgendwie nicht gut enden. Und dann war ich gerade dabei, meine Kamera zu verstauen und bin dafür auf die Knie gegangen, um die in meinen Rucksack zu verstauen. Und er hatte einen ziemlich großen Stein genommen und stand über mir und hatte den über seinen Kopf gehalten. Und ich war in einer sehr verletzlichen Position, weil ich gekniet habe. Und er stand über mir und hat diesen Stein, diesen Brocken über mich gehalten. Und er wirkte schon ziemlich unberechenbar, auch vielleicht alkoholisiert oder irgendwie high. Also ich glaube nicht, dass er nüchtern war. Und hätte auch zu einer Kurzschlussreaktion bei ihm kommen können, wo er jetzt das Ding einfach geschmissen hätte. Und dann habe ich einfach die Augen zugekniffen und habe gehofft, dass er das nicht tut. Und hatte zum Glück nicht und dann bin ich da noch rausgekommen.
Also du bist dann einfach aufgestanden und weggegangen oder was?
Oder hat er dann? Ich bin dann so schnell wie möglich, habe ich versucht, da irgendwie Abstand zu ihm, von ihm zu bekommen, aus dieser Situation rauszukommen, mein Moped angemacht und dann so schnell wie möglich da weg. Land gewinnen.
Was sind die, wenn du jetzt an diese ganzen Reisen denkst, was sind die Schattenseiten davon?
Also, dass ich seit April nicht mehr zu Hause war, seit über einem halben Jahr jetzt.
Also du warst jetzt gar nicht, auch zwischendurch nicht zu Hause?
Ich meine, ich wohne in Georgien, in Tbilisi. Das ist meine einzige Wohnung, die ich habe, ist in Georgien.
Warum wohnst du in Georgien?
Weil ich die Gegend kennenlernen möchte. Der Kaukasus reizt mich. Ich arbeite auch gerade an einem Projekt, für das ich von Georgien nach Finnland die osteuropäischen russischen Außengrenzen abreise, um den russischen Einfluss aufzuzeigen, den man in Georgien sehr stark spürt. Ich bin vor 2 Jahren hingezogen. Ich fand es super spannend, gerade zu diesem Zeitpunkt hinzuziehen, weil man die Veränderungen extrem stark spürt, wie Russland dort immer mehr an Einfluss gewinnt und demokratische Ströme eigentlich immer leiser werden. Und also dorthin zu ziehen, ist ein Filmprojekt an sich, das ich aber lebe, indem ich dort bin. Und es ist ein wunderschönes Land. Du hast alles. Du hast Berge, du hast Meer, du hast gutes Essen, du hast tolle Leute. Es ist aber verseucht von russischer Propaganda. Das ist der große, große Nachteil, den ich aber auch versuche, zumindest irgendwie als Vorteil zu nutzen, indem ich darüber berichte. Aber ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht, weil es kann auch sein, dass ich irgendwann als ungebetener Gast auf eine Liste stehe und dann nicht mehr ins Land gelassen werde. Deswegen hat das auch ein Ablaufdatum, dort zu wohnen. Ich plane nächstes Jahr nochmal lange da zu sein, so mindestens die Hälfte des Jahres, weil ich auch für den NDR nochmal einen 45-Minüter über Georgien produzieren werde. Und Ende Dezember fliege ich wieder hin und freue mich, da mal wieder so ein bisschen meinen Alltag da so ein bisschen zu leben, den ich einfach nicht hatte in den letzten Monaten. Und das ist, glaube ich, eine Schattenseite.
Das heißt, nur unterwegs bist du und du hast keinen Partner? Partnerin?
Doch, meine Freundin wohnt in Hamburg und dann bin ich auch immer wieder da, aber dann auf dem Sprung und dann in der Ukraine 2 Monate dieses Jahr, dann Afghanistan, jetzt ab heute, ich muss auch gleich los, weil ich so nach Buenos Aires noch fliege heute. Das hat natürlich viele Vorteile und für mich überwiegen die Vorteile immer noch gegenüber den Nachteilen, aber es ist nicht was für jeden.
Und hast du manchmal das Bedürfnis nach einem normalen Leben?
Das kommt jetzt immer mehr. Ich meine, ich bin 32. Ich denke, dass ich mit Ende 30 schon gerne irgendwie ein bisschen sesshafter werden möchte. Also das kann man nicht das ganze Leben lang so machen. Es ist ja jetzt noch ein paar Jahre, wo ich das sehr genieße. Und mir ist schon klar, dass das jetzt nicht immer so sein wird, wenn man es realistisch sieht.
Jetzt haben wir keine Zeit mehr. Ich musste mal du warst jetzt ein paar Mal in der Ukraine, ne?
Oder? Ja, zweimal. Und insgesamt 2 Monate dieses Jahr.
Das heißt, du fährst dahin und du gehst mit an die Front. Du guckst dir das an, was da passiert. Oder du sprichst mit den Leuten, warum die da hingehen. Was ist dein Auftrag da?
Es ist unterschiedlich. Ich hatte dieses Jahr unterschiedliche Projekte dort. Das größte Projekt ist eins für die ARD-Mediathek gewesen, eine 30-minütige Reportage, die jetzt im Januar rauskommt, über junge deutsche freiwillige Kämpfer an der Front. Also 18-jährige Deutsche, die nach der Schule, Fachabi oder Realschule, in dem Fall von unserem Protagonisten, sagen, ich gehe in die Ukraine an die Front.
Warum machen die das?
Unterschiedliche Gründe. Ich würde sagen, sehr viel Idealismus in dem Alter, aber auch Abenteuerlust. Und obwohl ich so viel Zeit mit den Jungs verbracht habe dieses Jahr und auch die Mutter von einem 20-Jährigen getroffen habe, der mit 18 dorthin ist und auch mit der Mutter gesprochen habe und wirklich versucht habe, sie zu verstehen. Und ich glaube, ich bin dem schon sehr nahe gekommen, dass irgendwie ansatzweise zu versuchen zu begreifen, bleibt für mich am Ende immer noch so ein kleines Fragezeichen, wo ich denke, warum muss man mit 18 ohne militärische Vorerfahrung dorthin gehen? Wir hatten auch einen Protagonisten, der ist 25 und da kann ich es ein bisschen besser nachvollziehen, weil er nicht ganz so blauäugig dorthin gegangen ist. Aber bei den 18-Jährigen, das finde ich schon krass.
Das heißt, die gehen dahin und sagen, ich will dazu was beitragen, dass Russland hier nicht gewinnt? Oder?
Die sehen die Kriegsverbrechen, die dort passiert sind und sagen, wir können da nicht länger zuschauen und wir müssen was dafür tun, dass die demokratischen Werte in Europa aufrechterhalten werden und der Russe keinen Einfluss gewinnt. Ich meine, ich finde, das sind an sich Motive, die ich verstehen kann und ich finde, es ist auch wichtig, dass Leute das tun. Ich kann nur nicht nachvollziehen, warum man das in so einem jungen Alter tut und vor allem ohne Bezug zur Ukraine vorher zu haben. Mhm. Also ich meine, das sind Jungs, die komplett in Deutschland sozialisiert worden sind und keine ukrainischen Eltern oder Verwandten haben, sondern die sind so auf die Idee gekommen. Und das ist schon krass, ja. War auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Ab dem 26. Januar ist die Reportage in der ARD-Mediathek online.
Okay, das muss ich mir angucken.
Kann ich sehr empfehlen, sich mal anzuschauen.
Und hast du auch wenn du jetzt so viel Zeit da in der Ukraine verbracht hast, hast du auch Kontakt zu Russen? Weißt du, wie die Sicht der Russen auf diese Sache ist?
Ich war in einem ukrainischen Kriegsgefangenenlager, in dem russische Kriegsgefangenen inhaftiert sind. Hab da mit jemandem gesprochen. Er ist allerdings Ukrainer, hat in der Ostukraine gewohnt, ist aber komplett von der russischen Propaganda durchdrungen und gibt die Narrative wieder, wie sie eins zu eins aus dem Kreml kommen. Also merkst du einfach, wie die ihren Apparat im Griff haben. Und es ist den Leuten an sich, ja, ich meine, ich kann es verstehen, weil du als Kind ja schon darauf gepolt wirst. Ich meine, es war im Dritten Reich nicht anders. Ja, in der Hitlerjugend, wo du schon irgendwie runtergebetet bekommen hast, welchen Idealen du zu folgen hast. Und wenn du dort aufwächst, ist das deine Realität. Und dann denen wird ja gesagt, das allertollste Zustand, in dem unser Land sein kann, ist, Krieg gegen den Westen zu führen, der uns fertig machen möchte. Das wird im Staatsfernsehen wird darüber gesprochen, wie man Berlin, London und Paris einnehmen könnte. Und wenn du das seit Geburt hörst und nichts anderes kennst und dir gesagt wird, wir sind die Feinde, dann ist das Ergebnis eine kriegslüsterne Nation. Mhm. Mhm. Und von daher denke ich schon, dass es, und das sage ich als jemand, der eigentlich immer eine pazifistische Einstellung hatte. Krieg war für mich immer etwas, was man unter keinen Umständen führen sollte, und wir müssen Probleme diplomatisch lösen. Aber nach der Zeit in der Ukraine sehe ich da gar keine andere Möglichkeit, als Krieg führen zu müssen, um sich zu verteidigen. Ich finde es momentan richtig und wichtig, die Ukraine aufzurüsten, damit die sich verteidigen kann. Aber gleichzeitig, wenn du diese Stimmung im Land anschaust, wie wir gerade immer mehr Waffen und Waffen produzieren, und wo soll das hingehen? Also wo soll das hinführen? In 5, 10, 15 Jahren. Man sagt auch, es gibt Nationen, die einfach alle paar Jahre Krieg führen müssen, einfach weil ihre Wirtschaft darauf ausgelegt ist, wie jetzt Russland zum Beispiel, aber auch die USA. Die Wirtschaft funktioniert so, dass alle paar Jahre es eigentlich positiv für das Land ist, mal einen Krieg zu führen. Mhm. Sei das jetzt, dass man mit erfundenen Kriegsgrund in den Irak einmarschiert oder in Afghanistan, aber letztendlich wird es nur zu Leid.
Ich finde es total interessant, wie du, also wie man im Grunde, also du reist dahin und du sagst, du hast vorher einen komplett pazifistischen Gedanken gehabt und so, und jetzt dieses, das vor Ort sein, mit den Menschen reden, irgendwie die versuchen zu verstehen, führt zu einer Veränderung des Denkens. Ne? Finde ich total interessant, dieses, dass wir ja oft urteilen über Dinge, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben. Also permanent eigentlich. Ne? Wir sind ja im Grunde, entweder wir haben irgendwas aus den Medien oder von irgendwem irgendwas gehört, und dann bilde ich mir aufgrund der Tatsachen, die ich weiß oder die ich empfinde, irgendwie meine Meinung, und dann vertrete ich die irgendwie. Und uns fehlt diese, also ich rede mal von mir, mir fehlt oft dieses, ich gehe hin und ich spreche mit den Personen und ich versuche zu verstehen, warum sie Dinge tun, wie sie sie tun, was sie fühlen, was in ihren Herzen so vorgeht eigentlich. Und ich glaube, das würde so ganz oft vieles verändern in unserem Denken über Menschen, über Handlungen von den Menschen. Deswegen finde ich das so interessant, dass du jetzt gerade sagst, ich war da und dann hat das mein Denken verändert eigentlich.
Ja, es ist natürlich eine sehr privilegierte Position, auch wirklich hingehen zu können. Ich meine, ich kann verstehen, dass das jetzt nicht jeder tun kann. Kann nicht jeder in alle möglichen Länder reisen, um sich da eine Meinung zu bilden. Deswegen fußt die Meinung dann häufig auf dem, häufig, was ich konsumiere, an Nachrichten, an Quellen, die meine Meinung und mein Weltbild prägen. Da finde ich, dass wir auch leider immer weniger den großen Medien vertrauen, so spätestens seit Pegida und AfD, die ihren Zuwachs bekommt, denkt man, ist die Lügenpresse, der man nicht mehr vertrauen kann. Also wen können wir vertrauen, wenn nicht mehr den öffentlich-rechtlichen Medien? Das ist halt ein Trend, der mich ein bisschen besorgt auch.
Ja, das ist, also Vertrauensverlust ist ein ganz großes Problem. Weil wenn wir kein Vertrauen mehr zueinander haben, dann wissen wir gar nichts mehr. Wir wissen gar nichts mehr, weil wir immer nur von hören. Also wir müssen uns immer darauf verlassen, dass das, was mir jemand sagt, die Wahrheit ist. Wenn das nicht wenn das Vertrauen weg ist, dann. Wie viele Dinge weißt du von dir aus? Ganz, ganz wenig. In der Regel weißt du sie, weil irgendjemand dir irgendwas gesagt hat und du vertraust ihm oder du vertraust ihm nicht.
Ich finde, da hat gerade die Öffentlich-Rechtlichen haben da durch ihre Nahost-Berichterstattung viel verbrannte Erde hinterlassen. Das ist, weil ich da auch sehe, hey, die Dinge sind nicht so, wie sie dargestellt werden. Also normalerweise, klar, ich finde, dass man zu 95% vielleicht auch 99% den Dingen vertrauen kann. Aber in dem Punkt wurde da viel, viel verbrannte Erde hinterlassen. Aber da ist, glaube ich, jetzt zu ein großes Thema, um da jetzt am Ende noch drauf einzusteigen.
Aber du kannst natürlich, also ich weiß nicht, ob du das immer selbst erlebt hast, dass du sagst, ich habe eine Meinung und diese Meinung, die ist irgendwie so ein bisschen gesetzt. Und jetzt lese ich etwas, der eine sagt, ich habe eine Statistik gelesen, dass und diese Statistik bestätigt meine Meinung, also der schreibt das irgendwo. Und dann lese ich das und denke, ja, siehste, habe ich doch gesagt. Und dann lese ich das, kann ich einen Tag später jemand lesen, der sagt, ich habe eine Statistik gelesen und die widerlegt das, was ich gesagt habe. Und dann denke ich, ja, toll, war klar, dass du mich hier wieder mir irgendwas unterschieben willst. Das stimmt ja gar nicht, da hast du dir irgendwas ausgedacht. Also diese Meinung, wie wir das Bestätigende immer wieder aufsaugen und sagen, alles klar, das nehme ich als Bestätigung für das, was ich sage. Und das andere enttarne ich sofort als Lüge, beziehungsweise enttarne ich nicht, sondern unterstelle sofort Lüge, weil ich schon mein eigenes Bild irgendwie im Kopf habe.
Wir schauen ja ganz explizit nach Dingen, die unsere Meinung bestätigen. Mhm. Und ich finde, Menschen fällt es ganz schwer, mich eingeschlossen, etwas über den Haufen zu schmeißen, woran man eigentlich jahrelang geglaubt hat. Mhm. Also das ist hart, weil du das Gefühl hast, ein Stück deiner Identität leidet dann auch darunter. Mhm. Es bin ja auch ein Teil ich, die Glaubenssätze, die ich habe, die ich vielleicht manchmal sogar Jahrzehnte vertreten habe, und sich dann davon zu lösen, kann sehr schmerzhaft sein, weil man das Gefühl hat, war jetzt mein Leben eine Lüge oder gebe ich einen Teil von mir auf?
Wäre deine Meinung über den Ukraine-Krieg anders, wenn du jetzt zuerst nach Russland in die Front gegangen wärst?
Mit Sicherheit. Klar, wenn ich in Russland irgendwie sozialisiert geworden wäre oder vielleicht auch ein russisches Umfeld hätte, irgendwie jahrelang, dann hättest du bestimmt diese Narrative aufgegriffen. Wobei es für mich sehr, sehr eindeutig ist, wer hier der Aggressor ist. Mhm. Also, aber vielleicht hätte man das auch dann fehlinterpretiert und hätte man vielleicht geglaubt, dass die Ukraine entnazifiziert werden muss. Also ohne wirkliche Belege dafür zu haben. Also hätte auch, klar, es ist alles Prägung.
Ja. Spannend. Ich finde es schade, dass du los musst. Aber ich stelle dir trotzdem eine letzte Frage. Und zwar, macht dein Leben Sinn? Und wenn ja, welchen?
Macht auf jeden Fall Sinn. Ich sehe meinen Sinn ja darin, eigentlich in meiner Arbeit, auch, die ich tue, immer wieder loszuziehen, Geschichten zu erzählen, diese verschiedensten Weltbilder, die ich da draußen irgendwie mitbekomme, dann weiterzugeben, sodass Leute sich ihre eigene Meinung bilden können. Darin sehe ich so meine Aufgabe und das mache ich sehr gern. Von daher, ja, das Leben macht Sinn.
Ich danke dir. Danke fürs Gespräch.
Danke, Alex.